Wer bin ich? Gut. Wer bist du?
Reinhard.
Ja. Dies ist eine Frage, die du und ich eigentlich wahrscheinlich leicht beantworten können. Sicherlich werde ich diese Frage auch unterschiedlich beantworten, je nachdem, wer mir diese Frage stellt und in welcher Situation mir diese Frage gestellt wird. Ja, ich könnte schon antworten, wie Reinhard schon sagte, ja, ich bin der Walter Gossen. Und das wisst ihr alle, ja, aber das ist eigentlich nur mein Name. Oh, ich bin Maschinenbautechniker und Konstrukteur. Ja, das ist mein Beruf. Nur mein Beruf. Also, ich bin deutscher Staatsbürger. Ja, das ist deine Nationalität. Ah, natürlich, ich bin evangelisch-freikirchlich. Ja, das ist meine Konfession. Oh, ich bin 1,85 groß und wiege über 70 Kilo. Ja, das sind meine Körpermaße. Ja, aber wer bin ich wirklich? Wer bist du in Wirklichkeit, die wir an einem Punkt in unserem Leben eine Entscheidung getroffen haben, die wir Buße über unsere Sünden getan haben, die wir Jesus um Gnade und Vergebung unserer Schuld gebeten haben und die wir gesagt haben, ich gebe dir, Jesus Christus, mein Leben. Jesus, du sollst Herr in meinem Leben sein. Was antwortest du auf die Frage, wer du bist? Ja, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ja, schön, das ist ein Vorrecht, aber mehr auch nicht. Ja, ich bin schon seit 35 Jahren gläubig. Ja, das ist nur eine Zeitspanne. Aber was sagt es sonst über mich aus? Ich bin Teil der Gemeindeleitung hier. Ja, das ist eine Stellung, die ich vielleicht habe, aber mehr auch nicht. Beim Beantworten dieser Frage neigen wir dazu, uns selbst und andere in erster Linie nach unserem Aussehen vielleicht zu beurteilen, uns über unseren Beruf zu identifizieren, uns durch unsere Leistungen oder auch sozialen Status zu definieren. Und wenn jemand eine gehobene Stellung hat, dann ist das schon imposant für uns. Wie geht es dir als jemand, dessen Leben von Jesus Christus regiert wird? Definierst du deine Identität auch über die Gleichungen Erscheinung plus Bewunderung gleich wichtige Person? Oder Superleistung plus Erfolg gleich Persönlichkeit? Oder vielleicht auch Lebensstatus plus Anerkennung gleich ausgezeichneter Mensch? Wird in deinem Denken deine Identität dadurch bestimmt, was du tust und was du leistest? Erfolg gleich Lebensglück und ja, Misserfolg gleich Hoffnungslosigkeit? Ich möchte heute Morgen die Frage nach unserer Identität aus biblischer Sicht etwas beleuchten. Wer bin ich? Was ist meine Identität in Christus? Vielleicht bist du schon länger als Christ unterwegs und wunderst dich, warum du in deinem Glaubensleben nicht wirklich vorankommst. Glaubenswachstum und geistliche Reife? Fehlanzeige. Immer wieder holt dich deine Vergangenheit ein und du bist enttäuscht, weil du es schon wieder mal nicht gepackt hast. Zeugnis für Christus zu sein? Feige bin ich gewesen. Selbstbeherrschung und Zuversicht in Christus? Ausgerastet bin ich. Wie komme ich nur aus diesem Teufelskreis raus? Wie kann ich endlich in meinem Glaubensleben vorankommen? Und ich denke, der Schlüssel dazu liegt in der Antwort auf diese Frage: Wer bin ich wirklich? Wer bin ich in Christus als Kind Gottes? Und um wirklich zu verstehen, wer ich bin, muss ich meine Identität verstehen, die ich bei der Schöpfung von Adam geerbt habe. In 1. Mose 2, Vers 7 heißt es: Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde und Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Ein paar Verse davor in Kapitel 1, Vers 26 heißt es: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Hier haben wir alle unseren Anfang. Nach diesem Vers sind wir alle als Mensch einzigartig unter der Schöpfung Gottes. Gott hat dem Menschen eine ganz besondere Aufgabe gegeben und damit auch dafür auch ausgerüstet. Wir haben eine einzigartige Stellung in Gottes Schöpfung. Und er schuf uns mit einem körperlichen Teil und einem nicht körperlichen Teil. Der körperliche Teil, das ist das, was wir sehen, der Leib. Und der nicht körperliche Teil, das ist das, was wir in uns eigentlich nicht sehen, aber doch immer wieder merken, das ist die Seele und der Geist. Anders ausgedrückt, haben wir ein äußeres Ich, einen Körper, der mit unseren fünf Sinnen, mit dieser Welt in Beziehung steht, und ein inneres Ich, das Gott zu seinem Bilde schuf und mit ihm in Beziehung steht. Das Ebenbild Gottes zu sein bedeutet, dass wir gemacht wurden, um Gott ähnlich zu sein. Und dies bezieht sich auf den nicht körperlichen Teil des Menschen. Es hebt uns als Menschen von der Tierwelt ab und Gott passt uns der Herrschaft an, die er für uns vorgesehen hat. Und dies ermöglicht es uns auch, mit unserem Schöpfer zu kommunizieren. Es ist ein geistiges, moralisches und auch soziales Ebenbild. Das schließt unseren Verstand und unseren Willen und auch unsere Gefühle mit ein. Als Gott Adam den Odem des Lebens einblies, war jeder Teil von ihm schlagartig lebendig. Adam war vollkommen lebendig, und zwar körperlich und geistlich. Das körperliche Leben, das wir bei der Schöpfung von Adam geerbt haben, wird im Neuen Testament am besten durch das griechische Wort bios weitergegeben oder bios weitergegeben. Bios bedeutet so viel wie die Einheit unseres Körpers mit unserem nicht materiellen Ich. Sprich, Leib, Seele und Geist sind eine Einheit. Sie sind auch nicht trennbar in dieser Zeit, wo wir hier auf der Erde leben. Das wird als Bios bezeichnet. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch: Mensch, Computerwelt, gibt es auch diesen Begriff des Bios oder Bios? Was ist das? Das ist die Grundsoftware des Computers, der ihn erstmals grundsätzlich zum Laufen, zur Fähigkeit zum Laufen bringt. Die Hardware, das Gehäuse, was da eingebaut ist, das ist absolut dummes Zeug. Aber es wird erst intelligent mit diesem BIOS, mit der Software. Und hier, ja, das Materielle, das sehen wir, die Software sehen wir nicht. Wir sehen höchstens die Auswirkungen, dass es funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und dieses BIOS bezeichnet die Verbindung zwischen Leib, Seele und Geist. Und Sterben bedeutet, dass wir uns von unserem zeitlichen Körper trennen. Und dieses Bios, diese Einheit endet zu dem Zeitpunkt. Paulus schreibt an die Korinther in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 1, so gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Unser materieller Leib, der wird sterben. Aber unser nicht materielles Ich wird nicht sterben. Dieses ist nämlich bestimmt für die Ewigkeit. Die Fähigkeit zu einem geistlichen Leben haben wir auch von Adam geerbt. Geistlich lebendig zu sein, wird im Neuen Testament durch das griechische Wort Zoe wiedergegeben. Das bedeutet, dass unsere Seele durch unser Geist im Einklang mit Gott ist. Und das ist auch der Zustand, in dem Adam geschaffen wurde. Körperlich und geistlich lebendig in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Körperlich und geistlich lebendig, das war der Zustand, von dem Adam und Eva im Garten Eden gelebt haben oder an dem sie im Garten Eden lebten. Sie waren körperlich und geistlich lebendig. Geistlich lebendig, sie hatten wirklich eine intensive Beziehung zu Gott. Da gab es, was nichts zwischen ihnen stand. Es war eine sehr, sehr enge Beziehung. Und Gott hat ihnen sehr viel Freiheit dort im Garten Eden gegeben. Gleichzeitig aber auch viel Verantwortung übertragen. Somit hatten Adam und Eva die Möglichkeit, unzählige gute Entscheidungen und richtige Entscheidungen zu treffen. Es gab nur eine Möglichkeit, eine schlechte Entscheidung zu treffen. Eine einzige. Und irgendwann, auf Raten der listigen Schlange, trafen sie diese eine falsche Entscheidung. Sie missachteten ein Verbot, das Gott ihnen gegeben hatte. Und das hatte Konsequenzen mit dramatischen Auswirkungen auf ihr eigenes Leben, aber auch auf die ganze Menschheit. Adam und Eva und mit ihnen starb die ganze Menschheit den geistlichen Tod. Ihre Zoe, ihre Verbundenheit mit Gott wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Sie wurde von Gott getrennt oder sie wurden von Gott getrennt. Der körperliche Tod kam nicht gleich, doch der Prozess des Sterbens wurde auch hier unaufhaltsam in Bewegung gesetzt. Und seitdem wird jeder Mensch körperlich zwar lebendig geboren, jedoch geistlich tot in diese Welt hineingeboren. Auf natürliche Weise sind wir getrennt von Gott. Das ist aber ein Zustand, mit dem weder Gott leben will, noch ist es ein Zustand, mit dem der Mensch wirklich erfüllt leben kann. Weil aber hier nur eine Lösung von Gottes Seite initiiert werden kann, hat er es auch gemacht. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 21 und 22 schreibt Paulus an die Korinther, der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es auch nun durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Hier wird zweimal das Wort alle benutzt, es sind aber unterschiedliche Bedeutungen. Das erste alle, dass wir alle sterben müssen, beinhaltet die ganze Menschheit. Da ist keiner von ausgenommen. Alle Menschen sind hier gemeint. Aber bei dem zweiten Adam, wo es heißt, werden alle lebendig gemacht, weil wir in Christus, zu Christus gehören, bezieht sich dies alle nur auf diejenigen, die tatsächlich zu Christus gehören. Die nicht zu Christus gehören, sind bei diesem alle ausgeschlossen. Gott sandte seinen Sohn auf diese Erde, Jesus Christus. Und er hatte dieses Zoe wieder in sich, dieses geistliche Leben, dieses von Seele und Geist vollkommene im Einklang mit Gott zu sein. Das hat Jesus wieder verkörpert. Und dieses geistliche Leben, das Adam und Eva im Garten Eden verloren haben, bietet Jesus uns Menschen jetzt wieder neu an. Im Glauben an ihn und an sein Werk schenkt er es uns. Und geistlich lebendig zu sein, bedeutet für uns Christen, im Einklang mit Gott zu sein. Und zwar dadurch, dass wir in Christus sind und dass Christus in uns ist. Und das entspricht Gottes ewigen Plan, uns Menschen wieder zu sich zu ziehen, um die gute Gemeinschaft, die er mit Adam und Eva im Garten Eden hatte, wieder herzustellen. Und diese wiederhergestellte Gemeinschaft mit Gott, die wir in und durch Jesus Christus erfahren, ist der Kernpunkt unserer Identität. Im zweiten Brief an die Korinther schreibt Paulus in Kapitel 5, im 17. Vers: Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Kann ich nur teilweise neu sein und teilweise alt? Ich glaube, das geht gar nicht. Meine Evelyn war diese Woche bei uns mit der Kleinen, wird jetzt schon fast ein Jahr, aber vor knapp einem Jahr, als sie geboren wurde, die Kleine, entweder konnte sie nur ganz im Mutterleib sein oder ganz draußen. Mal wieder hin und her oder so, das funktioniert nicht. Genauso können wir nicht zum Teil noch im Alten vielleicht sein, vielleicht schon am Neuen zum Teil, entweder ganz im Alten oder ganz im Neuen. Da gibt es nichts dazwischen. Und hier Christus sagt, Christus hat eine neue Schöpfung gemacht. Er hat alles neu gemacht. Alles ist neu geworden durch ihn. Epheser 5, Vers 8 schreibt Paulus an die Epheser: Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Kann ich beides gleichzeitig sein, in der Finsternis und im Licht? Nein, auch das ist nicht möglich. Und in Kolosser 1, Vers 13 schreibt er: Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Kann ich immer noch gleichzeitig in beiden Reichen sein? Nein, auch das ist nicht möglich. Würdest du dich als begnadigten Sünder bezeichnen? Vielleicht mal Handzeichen, würdest du dich als begnadigten Sünder bezeichnen? Ja, manche trauen sich nicht so wirklich, wissen nicht, was ich damit wirklich vielleicht meine, aber ja, ist schon richtig. Wir haben eine ganz tolle Verheißung. In Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und auch in Matthäus 9, Vers 13 sagt Jesus selbst, geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ja, diese Verse bringen zum Ausdruck, dass wenn ich Buße für meine Sünden getan habe, bin ich kein Sünder mehr. Ich war ein Sünder. Ich wurde nur durch Gnade errettet. Und wenn ich also jetzt kein Sünder mehr bin, was bin ich dann? Im Neuen Testament werden die Ungläubigen über 300 Mal als Sünder bezeichnet. Gläubige dagegen werden über 200 Mal als Heilige oder Gerechte bezeichnet und nie andersrum. Wenn du jetzt als Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, bist du nicht mehr bloß ein begnadigter Sünder, sondern du bist ein gerechter Heiliger. Christsein heißt nicht nur etwas zu bekommen, es heißt jemand zu sein. Ein Christ ist nicht nur eine Person, die Vergebung, ewiges Leben, den Heiligen Geist und eine neue Kreatur bekommen hat. Christsein bedeutet im tiefsten Wesen unserer Identität, ein Heiliger zu sein, ein geistlich neugeborenes Kind Gottes zu sein, ein göttliches Meisterstück zu sein, ein Kind des Lichts zu sein, ein Bürger des Himmels zu sein. Wiedergeboren zu sein verwandelt dich in eine Person, die vorher gar nicht existiert hat. Und was ich alles als Christ bekomme, ist nicht wirklich das Entscheidende. Das viel Wichtigere ist, was ich dadurch bin, zu wem Christus mich dadurch macht. Und weil nicht das, was ich als Christ tue, meine Identität bestimmt, sondern wer ich bin, bestimmt mein Tun als Christ. Merken wir den kleinen Unterschied? Nicht das, was ich als Christ leiste und tue, bestimmt meine Identität, sondern meine Identität soll vielmehr mein Tun bestimmen und mein Sein bestimmen als Christ. Und ich denke, das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ich glaube, es ist auch ein gewaltiger Unterschied, in welchem Einstellung ich an diese ganze Sache rangehe, wie ich mich selbst sehe. Bin ich nur, in Anführungsstriche, ein begnadigter Christ oder sehe ich mich als einen Geheiligten, den Gott herausgerufen hat aus einer verlorenen Welt? Das macht auch einen Unterschied in dem, wie ich damit umgehe, wie ich meinen Alltag gestalte. Eine kurze Annahme. Nehmen wir an, du wärst eine Prostituierte. Kein toller Job, keine tolle Tätigkeit. Und eines Tages verfügt der König, dass allen Prostituierten vergeben ist. Du wirst nicht dafür strafverfolgt für das, was du tust, was du getan hast, was ja eigentlich verboten ist. Tja, das sind gute Nachrichten. Dir ist vergeben. Aber wenn das alles ist, was der Erlass aussagt, willst du mit der Prostitution wirklich aufhören? Wahrscheinlich nicht wirklich. Du wärst immer noch eine Prostituierte. Wird es dein Verhalten verändern? Höchstwahrscheinlich nicht. Was aber, wenn der Erlass auch sagt, dass der König dich zur Königin macht? Ändert das jetzt deine Betrachtungsweise über dich selbst? Und ich denke schon, ich bin eine Königin. Ändert das jetzt dein Verhalten? Natürlich. Wieso sollte ich in mein altes, unglückliches Leben und bedeutungsloses Leben zurückgehen, wenn ich doch jetzt die Königin bin? Dir ist nicht nur vergeben, sondern du bist die Braut Jesu. Du wurdest in einen komplett neuen Stand hinaufgehoben, hineingehoben, was nur Christus tun kann. Du bist angenommen. Du bist so etwas von privilegiert, dass man es gar nicht besser haben kannst. Und ich glaube, da liegt der Knackpunkt in unserem Leben ganz oft. Wie siehst du dich? Siehst du dich als den, ja, begnadigten Sünder, aber der hauptsächlich noch in der Sünde lebt, weil er immer wieder mit dem Alltag nicht zurechtkommt oder fällt oder der Satan dich verführt und du nicht widerstehen kannst oder was auch immer? Ich glaube, dann wirst du ziemlich jämmerlich durch den Alltag gehen, immer wieder deprimiert, enttäuscht, frustriert, und vielleicht mit Gedanken im Kopf, was soll das Ganze eigentlich mit meinem Christsein? Ich glaube, dass, ja, man kann einfach frustrieren in dieser Hinsicht, wenn man so damit umgeht, wenn du so von dir denkst. Aber wenn du dich als solch einen siehst, wie Gott dich sieht, als solch ein Mensch, zu dem Gott dich gemacht hat, in dieser Stellung, zu der er dich aufgehoben hat als sein Kind, in dieser Beziehung zu ihm, dieses geistliche Leben, was er wieder geschenkt hat. Ich glaube, wenn du in diesem Standpunkt, mit dieser Einstellung über dich und über Gott in den Alltag gehst, du wirst ganz anders in deinem Alltag vorangehen. Du kannst ganz anders auch dein Alltag leben. Du wirst viel mutiger sein. Du brauchst nicht deprimiert durch den Tag laufen. Gott ist mit dir und er hat dir Gewaltiges geschenkt. Nimm es einfach in Anspruch. Und ich bin davon überzeugt, je mehr wir unsere Identität in Christus begreifen, desto mehr werden wir an Reife zunehmen. Je mehr ich daran glaube, dass Christus wirklich alles neu gemacht hat an mir, desto mehr wird meine neue Identität meinen Alltag bestimmen. Je mehr ich in dem Bewusstsein lebe, ein gerechter Heiliger zu sein, statt nur eines begnadigten Sünders, desto mehr wird es mein Verhalten im Alltag kennzeichnen. Und ich denke, hier liegt ein gewaltiger Schlüssel darin, geistlich voranzukommen, geistlich wachsen zu können, geistlich zu reifen. Ich sagte vorhin schon, ich bin schon seit 35 Jahren gläubig. Es sagt aber absolut gar nichts aus über meine geistliche Reife. Gar nichts. Es kann sein, dass ein zweijähriger Christ viel reifer ist als einer, der schon so viele Jahre im Glauben steht. Ich denke, dass da hängt viel damit zusammen, als was du dich verstehst, zu wem Gott dich gemacht hat. Weil ich denke, dass dieses Denken, dieser Glaube daran uns so viel helfen wird, auch gerade im Alltag, habe ich eine kleine Liste hier. In Christus bin ich angenommen. Ich habe einige Ausdrucke gemacht. Wer gerne möchte, darf sich die nachher mitnehmen und sich in seine Bibel legen, wo du sie jeden Tag sehen kannst, oder in der Küche, an der Pinnwand oder am Kühlschrank, wenn du was auch immer. In Christus bin ich angenommen. In Christus bin ich ein Kind Gottes. In Christus bin ich der Freund Gottes. In Christus bin ich gerechtfertigt. In Christus bin ich eins mit dem Herrn. In Christus bin ich freigekauft und gehöre nun zu ihm, zu Gott. In Christus bin ich ein Glied am Leib Jesu Christi. In Christus bin ich ein Heiliger. In Christus habe ich durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. In Christus bin ich erlöst und mir ist vergeben. Und ich muss nicht mehr in dem alten Sumpf wühlen. In Christus habe ich Anteil an der Fülle von Christus. Und das ist gewaltig. Aus dieser Fülle dürfen wir täglich schöpfen. Aus dieser Fülle dürfen wir täglich neu Kraft, Mut schöpfen, um gegen die listigen Anläufe des Satans bestehen zu können. Und ich wünsche mir, dass wir dies mehr und mehr begreifen, dass ich meine Identität in Christus habe und darin lebe. Und dass ich einfach dann, oder mein Alltag einfach auch dadurch geprägt wird, bereichert wird und siegreicher wird. Ich lasse die, weiß nicht, ich lasse sie vielleicht hier liegen. Wer nachher möchte, darf sich gerne so ein Kärtchen mitnehmen. Amen.